Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Jahreslosung 2024. Und die Frage ist, wie hörst du denn diese Losung? Ist das für dich so eine Bitte? Bitte achtet darauf, dass es bei euch so sein wird. Oder ist es eher so eine Aufforderung? So soll es jetzt aber bei euch sein. Oder ist es eher so eine Zusage? Mit Gottes Hilfe kann und wird das so werden. Als mir die Jahreslosung begegnet ist, habe ich mich schon gefragt, wie realistisch ist das eigentlich? Alles geschehe in Liebe. Wenn ich es doch im Alltag schon oftmals nicht schaffe, innerhalb von meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau oder meinen Mitmenschen mit Liebe zu begegnen, sind die Worte da nicht eine Überforderung? Hat der Apostel Paulus, als er sie geschrieben hat, nicht irgendwie geahnt oder gewusst, dass wir das als Menschen gar nicht können? Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Welche Hoffnung oder vielleicht auch welche Befürchtung hast du mit der Jahreslosung, wenn du diese hörst? Findest du es gut, dass endlich mal wieder das in den Mittelpunkt gestellt wird, was, wo es hingehört, nämlich die Liebe? Oder hast du vielleicht auch die Befürchtung, dass mit der Liebe jetzt alles Mögliche an Differenzen vielleicht glatt gebügelt wird? Alles, was er tut, geschehe in Liebe, das schreibt Paulus nicht in den luftleeren Raum hinein, sondern an Menschen, die er sehr gut kennt. Auf einer seiner Missionsreisen war er in Korinth, also heute ist das Griechenland, was damals glaube ich schon auch, bei Aquila und Priscilla, das ist ein junges judenchristliches Ehepaar und er wohnt bei ihnen und er arbeitet als Zeltmacher und scheinbar nebenher gründet er auch diese Gemeinde in Korinth. Und die Gemeinde entwickelt sich sehr gut, aber als Paulus dann doch etwas später wieder weiterzieht, fallen die Christen in Korinth so in ihre alte Lebensweise eben zurück. Und einige von ihnen leben dann so wie früher und als Paulus das mitbekommt und merkt, dass sich in dieser Gemeinde Egoismus breit macht und Rechthaberei und dass sich auch verschiedene Gruppen bilden und verschiedene Spaltungen und Lieblosigkeit um sich greift, da kann er in dem Moment nicht zu ihnen kommen, aber er schreibt einen längeren Brief an die Gemeinde und wie es damals üblich ist, versucht er am Ende dieses Briefes die passenden Worte zu finden. Also abschließend will man ja nochmal das Wichtigste zusammengefasst sagen, besonders wichtig für Menschen, die zuhören, also Hörer. Und viele werden den Brief ja nicht direkt gelesen, sondern in der Gemeinde wird ihn jemand vorgelesen haben. Und ihr könnt euch vorstellen, so nach 15, 16 Kapiteln Korintherbrief, lest den mal am Stück, nach 45 Minuten irgendwann denkt ihr, ja. Und zum Glück wird dann ganz am Ende nochmal so ein paar Sätzen, was wichtig ist, das Wichtigste zusammengefasst, das hören bleiben soll, hängen bleiben soll. Und so macht das auch Paulus und er schreibt am Glück, jetzt hört mal zu, das habe ich eben nicht auf der Folie, er sagt am Ende so ein paar Tipps, so vor den allerletzten persönlichen Grüßen folgendes. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark und jetzt alles, was ihr tut, geschehe in Liebe oder wortwörtlich, alles bei euch geschehe in Liebe. Aber was bedeutet das jetzt, alles bei euch geschehe in Liebe? Verstehen verschiedene Leute nicht verschiedene Sachen darunter, je nachdem, ob und wie sie Liebe erfahren oder eben auch nicht erfahren haben? Um die Jahreslosung zu verstehen, alles unter euch, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, hilft es, in den Korintherbrief reinzuschauen, weil Paulus da an mehreren Stellen über das Thema Liebe spricht und an drei Stellen sogar ziemlich, da thematisiert er das dann mehr und mehr ganz konkret und auch mal recht ausführlich. Und das möchte ich mit euch machen, so drei Stellen im Korintherbrief heute anschauen, wo es um die Liebe geht. Und die erste Stelle, wo die Liebe thematisiert wird, die ist etwas überraschend in Kapitel 4. Und zwar heißt es da, 1. Korinther 4, Vers 21, was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Vielleicht hätten wir das nicht erwartet, dass Paulus die Liebe hier dem Stock gegenüberstellt. Was ärgert Paulus so sehr, dass er das macht? Durch den ganzen 1. Korintherbrief zieht sich eigentlich ein zentrales Thema und das ist die fehlende Einheit. Ein Thema, wo Mangel herrscht. Es herrscht ein Mangel an Liebe bei den Korinthern und das ist eine der ganz großen und wichtigen Eigenschaften, die Paulus hervorhebt und die auch hier deutlich wird. Liebe ist etwas, was verbindet. Liebe verbindet. Korinth war eine florierende Hafenstadt. Die Bevölkerung war kulturell, religiös und sozial äußerst vielfältig und das spiegelte sich auch in der Gemeinde wider. Aber wie das so oft ist, trägt die große Vielfalt eben auch zu Spannungen bei. Und es gibt so vier Bereiche, wo das in Korinth deutlich wird: theologisch, moralisch, sozial und geistlich. Theologisch ist es so, dass Leute in Korinth sagen, also ich gehöre zu Paulus, andere sagen ich zu Apollos, andere zu Petrus und wieder andere ich gehöre zu Christus. Also jeder scheint so ein bisschen seinen Lieblingstheologen zu haben, der ihn geprägt hat. Und Paulus ist darüber traurig und sagt, anstatt dass ihr euch grundsätzlich einfach nur über Jesus verbunden wisst, sucht sich jeder so seinen Lehrer aus und sagt, das ist am allerwichtigsten und alles andere nicht. Zweitens gibt es dann moralisch auch Spannungsfelder. Es ist so, dass manche, Paulus spricht darüber, dass also manche sind eben mit Menschen verheiratet, die nicht an Jesus glauben. Und die große Frage ist, wie gehe ich denn jetzt mit meinem Ehepartner um, der nicht gläubig ist? Und darüber schreibt Paulus. Und er schreibt auch darüber, ob Christen überhaupt heiraten sollen oder lieber ehelos bleiben sollen. Es gibt ganz verschiedene Meinungen und Überzeugungen und es wird auch verschieden gelebt. Und das führt zu moralischen Spannungen. Das ist das Zweite. Das Dritte, davon habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, das sind die sozialen Spannungen in Korinth. Die Korinther haben ein Problem mit ihrer Einheit und das zeigt sich besonders dann, wenn sie das Mahl der Einheit, das Abendmahl, feiern. Da gibt es reichere Leute, also das Abendmahl hat man mit einem gemeinsamen Essen begonnen und da gibt es Menschen, die kommen und die bringen ihr Essen mit und dann fangen die an zu essen und dann gibt es Leute, vor allem sozial ärmer Gestellte, die länger arbeiten müssen, die später kommen, die vielleicht wenig oder gar nichts mitbringen und dann kommen sie zum Abendessen und der Tisch ist schon von den Ersten aufgegessen und Paulus sagt, das geht doch gar nicht, ihr geht leer, also sie gehen dann leer aus. Und drittens sehen wir, auch geistlich ist die Gemeinde durchaus gespalten. Es gibt einen großen Streit darüber, was mit diesen Geistesgaben denn so los ist. Wie kann man Gottesdienst feiern, wenn manche dieser Gaben sich scheinbar widersprechen? Was ist jetzt wichtig und was ist nicht? Und Paulus, der sieht diese ganzen Spannungen moralisch, theologisch, geistlich und er sagt, wie gehen wir damit um? Und er ist wirklich mitgenommen davon und jetzt sagt er diesen Satz mit dem Stock und sagt, soll ich, wenn ich dann mal wieder zu euch komme, etwa mit der Liebe und Geduld und Barmherzigkeit kommen oder mit dem Stock? Und wir denken innerlich vielleicht, naja, also das ist schon ein bisschen übertrieben, schon ein bisschen harte Sprache. Aber für die Menschen damals war die Prügelstrafe ja eine Sache, die sie kannten. Paulus selbst wurde mehrfach von den Autoritäten seiner Zeit tatsächlich ausgepeitscht und der Prügelstrafe unterworfen. Und wenn ihr jetzt fragt, soll ich mit dem Stock oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld zu euch kommen, dann ist es natürlich eine rhetorische Frage. Also wir haben kein Beispiel im Neuen Testament, wo jetzt in der Erwachsenenbildung wirklich eine Prügelstrafe angewandt worden wäre. Aber es macht eben so krass deutlich, wie sehr Paulus unter dieser fehlenden Einheit der Gemeinde leidet und wie nah ihm das geht. Wie versucht Paulus jetzt diese Einheit zu stärken? Wenn man den Korintherbrief so liest, dann merkt man, Paulus gibt auf manche Fragen, die sehr strittig sind, eine Antwort, wenn er eine klare hat. Und in anderen Fällen gibt er auch einfach Tipps oder sagt, das ist ein Wort, was mir wichtig ist, aber ich habe da kein Wort des Herrn dazu. Und er wirbt und lädt dazu ein, einfach liebevoll darüber zu sprechen. Er gibt Impulse und er sagt, in manchen Dingen müsst ihr einfach miteinander reden und es liebevoll klären, weil Liebe eben verbindet. Wenn ich diesen ersten Punkt so auf mein Leben beziehe, dann frage ich mich auch, wo ist das denn vielleicht in meinem Leben? Wo brauche ich wieder mehr Verbindung? Wo habe ich den Draht oder Kontakt zu Menschen verloren, die mir wichtig sind oder vielleicht auch zu meiner Gemeinde verloren? Was trennt mich denn vielleicht von meinen Geschwistern, von meinen Glaubensgeschwistern? Wo folge ich vielleicht mehr der Meinung eines Paulus, Pastors oder Podcasters als Christus selbst? Welche verschiedenen Meinungen verhindern unsere Einheit und wie gelingt es uns, dass wir uns von unserer gemeinsamen Mitte, von Jesus Christus her eben definieren und nicht von den verschiedenen Meinungen, die es eben auch gibt? Liebe verbindet. Das ist das Erste, was Paulus im Korintherbrief betont und immer wieder betont. Das Zweite, was er betont, darüber geht es dann weiter in Kapitel 8. Da sagt er, Liebe ist was aufbaut. Liebe baut auf. In Kapitel 8 schreibt er Folgendes, nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr, und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe oder wie es die direkteren Übersetzungen überschreiben, die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. In der Antike, da waren Götzen oder waren Opfer zur Ehre von Götzen, von anderen Gottheiten weit verbreitet. Also es gab gerade in Korinth auf dem Fleischmarkt wenig Fleisch, was einfach vom Metzger geschlachtet und verkauft wurde. Viel Fleisch war Teil eines Opferrituals für irgendeinen Gott. Da wurde das Tier geschlachtet, dann wurde ein Teil gegessen, ein anderer Teil von dem Fleisch ist später auf dem Fleischmarkt gelandet. Und für Paulus ist völlig klar, die Christen nehmen nicht an diesen Opferritualen teil. Aber die Frage bleibt, darf man dieses Fleisch denn als jemand, der Jesus nachfolgt, dann essen? Paulus hat eine sehr klare Meinung. Er schreibt den Korinthern, 2 Kapitel später, also diese Diskussion geht relativ weit, da sagt er, bei Fleisch, das auf dem Markt verkauft wird, braucht ihr gar nicht nachzuforschen, ob es den Götzen geopfert wurde. Ihr könnt es ohne Bedenken und mit gutem Gewissen essen. Und dann denkt man ja, naja, damit ist ja der Streit komplett geschlichtet. Ist doch alles klar, man kann dieses Fleisch essen. Aber Paulus scheint das eben gerade nicht zu reichen. Die Erkenntnis ist nicht ausreichend, maßgeblich ist für ihn die Liebe. Und das wird dann in Vers 2 deutlich. Da sagt er nämlich, wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, und jetzt würde man doch als Fortsetzung erwarten, der erkennt Gott richtig oder der weiß die Dinge richtig, der erkennt Gott. Aber Paulus kehrt das um und sagt dann, wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Und damit dreht er was um und macht deutlich, weil ich von Gott geliebt bin, kann ich eigentlich erst meine Nächsten lieben. Geht gar nicht anders. Für Paulus ist die Liebe wichtiger als das Recht haben. Sie steht höher als die Wahrheit. Es ist nicht so, dass Wahrheit unwichtig wäre. Liebe und Wahrheit gehören für Paulus einfach zusammen. Und er macht das auch an ein paar Stellen dann deutlich und deutet an und sagt, hey, wenn du meinst, im Besitz der Wahrheit zu sein oder wenn du überzeugt davon bist, dass das, was du glaubst oder was du sagst, richtig ist, aber du gehst damit zu jemand und fährst ihn damit über den Haufen, anstatt liebevoll mit dieser Wahrheit einem anderen Menschen zu begegnen, dann ist das nicht richtig. Liebe sieht den anderen, sie setzt sich nicht auf seine Kosten durch. Wo Liebe ist, da gibt es keine Verlierer, da gibt es nur Gewinner. Liebe ist was, was aufbaut. Und wenn ich das auch so ein bisschen jetzt diesen zweiten Gedanken auf mich beziehe, da frage ich mich selbstkritisch, wo gibt es denn oder wo sind denn die theologischen Überzeugungen, die mir selbst wichtiger sind als das Wohlergehen meines Nächsten? Wo habe ich Überzeugungen, die mir wichtiger sind als das Wohlergehen meines Nächsten? Wo handle ich rücksichtslos, zerstöre, anstatt aufzubauen? Wo habe ich vielleicht auch aus den Augen verloren, dass am Ende stets die Liebe entscheidend ist? Das sind alles Gedanken, da kann man jetzt nur so kurz drüber nachdenken und eigentlich muss man auch mehr Zeit dafür haben. Aber ich bin sicher, dass euch und mir da einiges, also mir ist bei mir einiges eingefallen und ich glaube, euch fällt da auch einiges ein. Also Liebe verbindet, Liebe baut auf und damit komme ich zum dritten Abschnitt und das ist natürlich der klassische und wahrscheinlich auch bekannteste Text überhaupt aus dem ersten Korintherbrief, dem Kapitel 13, überschrieben oft als das hohe Lied der Liebe. Das beginnt mit den folgenden Worten, wir werden nicht das Ganze machen, das wäre zu lang, aber es beginnt mit den Worten, wo Paulus dann sagt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Schon dieser erste Satz, der lässt den Textzusammenhang erahnen, der bei Hochzeiten oder wo auch immer dieser Text oft vorgelesen wird, oft nicht vorkommt. Es geht im Textzusammenhang eigentlich um Geistesgaben. In den Kapiteln 12 bis 14, da streiten die Korinther darüber, oder da spricht Paulus über den Streit der Korinther darüber, wie man mit den verschiedenen Gaben, die Gott schenkt, umgehen soll. Die Korinther haben die Tendenz, Sachen zu beurteilen, zu sagen, da gibt es bessere und schlechtere Gaben, da gibt es wichtigere und unwichtigere Gaben. Und Paulus, der hält dagegen und sagt, alle Gaben sollen doch einander so gelebt werden, dass sie allen anderen nutzen. Das ist sein erstes. Er sagt, sie sollen allen anderen nutzen. Und er sagt dann zweitens auch, es geht nicht darum, dass du dich eben damit groß machst, mit diesen Gaben, sondern es geht eigentlich um Gott selbst dabei, den du ehren sollst. Und was jetzt Paulus hier im 13. Kapitel macht, wenn er dieses hohe Lied der Liebe anstimmt, er nimmt diese ganzen Geistesgaben, die er vorher aufgezählt hat, und in umgekehrter Reihenfolge stellt er sie jetzt hier der Liebe gegenüber. Geistliche Gaben machen nicht vollkommen, genauso wenig wie der geistliche Dienst oder die Hingabe auch an andere. Paulus macht in diesem Kapitel dann deutlich, ganz entscheidend ist am Ende die Liebe, denn nur die Liebe ist vollkommen. Nur die Liebe ist vollkommen. Und dann beschreibt er die Liebe mit den wunderbaren Worten, und das werdet ihr kennen. Ich lese diesen kurzen Abschnitt mal vor. Ab Vers 4, die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich habe die Verse jetzt nicht komplett übersichtlich für euch auf der PowerPoint, sonst könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Aber wenn ihr in eure Bibel den Text genauer anschaut, dann merkt ihr, dass in diesen Versen 4 bis 7 15 Merkmale genannt werden der Liebe. In der Mitte des Textes gibt es 8 Verhaltensweisen, wo immer gesagt wird, die Liebe ist nicht so und so, nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil, verliert nicht die Beherrschung. Also in der Mitte des Textes sind 8 Verhaltensweisen, die mit der Liebe unvereinbar sind. Und da geht es eigentlich um eine Selbstbezogenheit oder ein feindseliges Verhalten gegenüber anderen. Und diese ablehnenden Haltungen werden dann aber wiederum eingerahmt von etwas Positivem, nämlich von den positiven Einstellungen, was Liebe ist. Geduld und Freundlichkeit und dann auch die Freude an der Wahrheit. Und ganz am Ende werden solche allumfassenden Allaussagen gemacht oder solche 4 Allaussagen. Die Liebe ist eine umfassende Haltung des Ertragens, des Glaubens, des Hoffens und der Geduld. Oder wie ein evangelischer Theologe mal toll gesagt hat, für die Liebe gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Liebe ist nicht nur eine Option neben anderen für Paulus, sie ist sogar das Wichtigste. Deshalb sagt er, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Liebe bleibt für immer. Liebe vergeht nicht. Liebe ist vollkommen wie Gott selbst. Und das ist auch das Faszinierende, dass Paulus diese Worte, die er hier verwendet, um die Liebe zu beschreiben, an anderen Stellen direkt verwendet, wenn er Jesus beschreibt. Liebe ist vollkommen. Liebe ist wie Gott selbst. Und Gottes Liebe ist Gottes Wesen ist Liebe. Niemand liebt so bedingungslos wie er. Deshalb scheint ganz viel davon, wie Gott ist, durch, wenn wir anschauen, wie die Liebe ist, weil Gott die Liebe ist. Was bedeuten jetzt diese 3 Dinge, die ich genannt habe? Die Liebe baut auf, die Liebe, was waren denn die 3 Punkte? Kriegen wir sie noch zusammen? Das erste war, die Liebe verbindet, genau, die Liebe baut auf, da ist es, und die Liebe ist vollkommen. Was nehmen wir von diesen 3 Dingen für unser Leben mit? Was bedeutet das? Also das erste ist, ich möchte die Jahreslosung schon auch ein Stück als Anfrage für mich in meinem Verhalten und in meinem Leben und in meinem Alltag sehen. Eine Anfrage an mein Denken und Handeln, dass ich wirklich frage, wie ist das denn bei mir? Wo baut mein Denken und Handeln auf und verbindet es? Und wo sollte ich vielleicht etwas verändern, weil es trennt und zersetzt? Ich wünsche mir auch, dass wir als Gemeinde in diesem Jahr 2024 als Gemeinde und als eine Gemeinschaft das erleben und spüren, dass wir einander unterstützen und verbinden. dass genau das deutlich wird, was Jesus einmal sagt: An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wie wir miteinander umgehen, das ist eine ganz konkrete Herausforderung. Und ich glaube, da kann jeder von uns sich immer mal wieder fragen, wie ist es denn bei mir? Ist es wirklich die Liebe, die mein Leben und mein Handeln bestimmt? Das Zweite, was mir so mit dieser Jahreslosung wichtig geworden und bewusst geworden ist, als ich mit beschäftigt habe, ist, dass wer auf die Liebe setzt, immer bereit sein muss, ein Risiko einzugehen. Es ist ja so, dass wir nie wissen, wie wird eigentlich der andere auf meine Liebe reagieren oder auf meine Hilfsbereitschaft. Zuneigung kann auch nicht erwidert werden oder mein Versuch, jemandem beizustehen, kann abgelehnt werden. Und wenn wir Menschen lieben, dann überlassen wir ihnen ja einen Freiraum. Also jede Form von Kontrolle, Manipulation oder Macht oder Zwang empfinden wir ja als Gegenteil von Liebe. Der letzte Akt der Liebe ist es auch die Entscheidung des anderen zu akzeptieren, selbst wenn ich sie selber nicht teile und selbst wenn es wehtut. Und zugleich staune ich, dass wer dieses Risiko der Liebe eingeht, doch auch unglaublich viel zurückbekommen kann. Wenn die Liebe nur halbwegs glücklich verläuft, dann denkt doch mal an eine gute Freundschaft oder auch an die Ehe. Denkt einfach mal, was es da wirklich zu gewinnen und zu entdecken gibt. Wer das Risiko eingeht, sich aus Liebe zu schenken, wird oft sich zu sich selbst finden in einer tieferen Weise als jemals zuvor. Und damit zu meinem dritten und letzten Gedanken. Wer sich auf die Liebe einlässt, der muss sich auch immer wieder neue Liebe von Gott schenken lassen. Ich habe ja gesagt, die Liebe ist vollkommen. Und gerade weil Liebe vollkommen ist, können wir sie nicht einfach produzieren. Wir müssen sie uns wirklich von dem schenken lassen, der Selbstliebe ist. Und gerade dabei sind wir immer auf einem Weg und nie am Ziel, weil wir sind eben nicht vollkommen. Mit der Liebe sind wir nicht fertig. Und ich habe bei einem Theologen gelesen, das fand ich eine tolle Formulierung, der hat gesagt, wir können der Liebe nur gerecht werden in der Bereitschaft, ständig an ihr zu scheitern. Also wer meint, ich habe die Liebe ergriffen, ich habe sie jetzt, bei mir gelingt das, der wird scheitern, das geht gar nicht. Liebe kann man nicht haben, man kann sie nur erstreben. Und das ist auch der Grund, warum der Paulus dann im 14. Kapitel, im ersten Vers damit weitermacht mit den Worten, jagt der Liebe nach, oder andere Übersetzungen sagen, bleibt auf dem Weg der Liebe. Weil Paulus genau weiß, die Liebe kannst du nicht einfach mal haben und festhalten, du bist auf dem Weg mit ihr. Wie geht das? Wie kann man der Liebe nachjagen? Ich habe so in mein Leben geschaut und habe überlegt und ich glaube, Liebe erfahre ich irgendwie am ehesten immer da, wo es nicht der Alltagsstress ist, der mich bestimmt, wo ich zur Ruhe komme und irgendwie mit Gott ins Gespräch komme. Sei es, dass ich zur Ruhe komme, weil ich einfach mal laufen gehe, joggen gehe, rauskomme, einen Blick in die Natur streifen lasse. Sei es beim Lesen von der Bibel, wo ich merke, Gott meint mich und Gott liebt mich. Sei es in schönen Momenten mit meiner Familie, weniger in den stressigen, eher in den schönen Momenten, wo ich einfach auch dankbar bin und merke, Gott beschenkt mich eigentlich so sehr mit Liebe. Das sind so Momente, wo ich ein bisschen auftanken und ahnen kann, ja, der Liebe nachjagen, das ist was Gutes, um auch die Kraft zu haben für die Momente, wo Liebe mich ja vielleicht mehr Kraft kostet. Ja, wie ist das mit der Jahreslosung? Was nehmt ihr davon mit? Ich denke, wenn wir die Jahreslosung, alles, was er tut, geschehe aus Liebe, als eine Aufforderung sehen oder als eine Dienstanweisung, als eine Selbstmotivation, dann kann sie uns auch irgendwie überfordern. Ich glaube, Liebe soll vielmehr eine Lebenshaltung werden. Liebe ist vollgepackt mit Risikopotenzial und auch mit Enttäuschungspotenzial. Und doch ist das nicht alles. Wer sich auf den abenteuerlichen Weg der Liebe einlässt, der könnte anfangen, darüber zu staunen, was sie mit uns selbst und was sie mit anderen macht. Denn alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das wünsche ich euch und das wünsche ich mir für das Jahr 2024 und natürlich auch darüber hinaus. Amen.